Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZipFM-Ausgabe vom 21. September 2011. Verantwortlich für die kommende halbe Stunde ist Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Der Papst kommt, alle sind in Aufruhr, manche wollen ihm die Hände schütteln, so wie die obersten Richter in Deutschland, andere finden den Aufwand für einen Papst reichlich übertrieben. Streubomben werden immer stärker geächtet. Nicht nur wegen der zerstörerischen Kraft beim direkten Einsatz, sondern vor allem, weil Blindgänger die Bevölkerung noch Jahre nach einer Bombardierung gefährden. In Beirut fand jüngst die zweite Konferenz zur Ächtung von Streubomben statt. In der Türkei gibt es noch viele anonyme Massengräber, die nach und nach öffentlich gemacht werden. In den Gräbern ruhen Opfer von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Eine Menschenrechtsdelegation fordert Aufklärung der Kriegsverbrechen gegen Kurdinnen und auch im Mordfall von Andrea Wolf, einer deutschen Internationalistin. Faire Schokolade ist immer noch kein Standard. Damit sind diesmal keine angemessenen Löhne und Arbeitsbedingungen gemeint. Hier geht es um Kinderarbeit, die immer noch weit verbreitet in der Kakaoproduktion ist. Trotz eines 10-jährigen Abkommens. Laut offiziellem Besuchsprogramm für den Deutschlandbesuch wird Kirchenfürst Ratzinger am Samstag, den 24. September in Freiburg, die 16 Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts empfangen. Gegen diese Verletzung der staatlichen Neutralitätspflicht in Religionsfragen durch das richterliche Verfassungsorgan protestiert die Humanistische Union in einem Schreiben an den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Radio Dreieckland sprach mit Johann Albrecht Haupt vom Bundesvorstand der Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union.
Wenn man sich das Besuchsprogramm des Papstes anguckt, fällt einem ja auf, dass am Freitag, wenn er in Freiburg ist, um 16.20 Uhr ein Termin ansteht mit den 16 Richtern des Bundesverfassungsgerichtes. Um 17 Uhr hat der Papst dann schon wieder den nächsten Termin in der Konzerthalle in Freiburg. Das kann ja eigentlich nur so eine Art Fotoshooting-Termin sein, wo der Papst sich sozusagen schmückt mit den 16 Richtern des Bundesverfassungsgerichtes. Wir haben ganz große Bedenken dagegen, weil das Bundesverfassungsgericht sich ja selber als Hüter der Verfassung versteht und entscheiden muss in Verfassungsrechtsstreitigkeiten, wo es denn auch häufig um das Verhältnis von Staat und Kirche geht. Das Verhältnis von Staat und Kirche ist ja in Deutschland durch das der Neutralität des Staates in Religionsangelegenheiten gekennzeichnet. Wenn das Bundesverfassungsgericht insgesamt sich von Karlsruhe aufmacht, um 20 Minuten oder so etwa mit dem Papst sich zu zeigen, dann hat man ja das Gefühl, dass hier so eine Art Verneigung des Bundesverfassungsgerichtes vor dem höchsten Würdenträger einer einzigen Region steht. Das ist mit dem Prinzip der verfassungsrechtlichen Neutralität in Kirchenfragen in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gar nicht vereinbar. Deswegen meinen wir, die Verfassungsrichter wären gut beraten, wenn sie auf diesen Termin verzichten würden.
Der Papst ist ja einerseits Staatsoberhaupt des Vatikanstaates, andererseits Religionsführer. Wenn ich mir den Aufwand anschaue, mit dem er hier empfangen und hofiert wird, dann frage ich mich, ist das ein Staatsbesuch? Ist das eine Huldigung für die katholische Kirche? Oder was ist das eigentlich, was da passiert? Also ich kenne kaum einen Staatschef, der mit ähnlichem Aufwand hier hofiert wurde, wie jetzt eben dieser Herr Ratzinger.
Das ist natürlich der Besuch eines Kirchenfürsten und eines Kirchenoberen der katholischen Kirche. Dass er gleichzeitig Staatschef des Vatikanstaates ist, ist ja eine lächerliche Verbrämung der tatsächlichen Situation. Der Vatikan hat 400 oder 500 Einwohner und kein Mensch würde auf die Idee kommen, einen Staatschef eines solchen Staates im Bundestag sprechen zu lassen und einen derartigen Aufwand für ihn zu betreiben. Er ist als Religionsführer hier, das muss man ganz deutlich sehen. Das ist auch sein gutes Recht, wenn er sich im religiösen Bereich mit seinen Glaubensgenossen trifft und die besucht. Aber der Staat sollte tunlichst sich daraus halten. Und der Staat, das betrifft sowohl den Bundestag, da ist es ja schon ein Problem, aber auch vor allem das Bundesverfassungsgericht, die ja gerade darauf achten sollen, dass die Neutralität des Staates in Kirchenangelegenheiten gewahrt bleibt.
Die Humanistische Union und Sie haben jetzt einen Appell an das Gericht geschrieben. Welche Schritte werden Sie unternehmen?
Wir können keine weiteren Schritte unternehmen, als zu appellieren an die Richter, sich das nochmal genau zu überlegen, ob sie sich dem Verdacht, dem Anschein der Parteilichkeit in zukünftigen Streitfragen, die an das Gericht herangetragen werden könnten, in Sachen Verhältnis Staat und Kirche, ob sie sich einem solchen Verdacht der Parteilichkeit aussetzen sollten. Das sollten sie nicht machen. Weitere Möglichkeiten, das zu verhindern, haben wir natürlich überhaupt nicht.
Der Besuch, der jetzt die nächsten Tage stattfinden wird, der beschäftigt jetzt viele Leute. Es gibt Demonstrationen, es gibt hier in Freiburg eine relativ, ja, ein Ausnahmezustand, kann man sagen. Also so, es gibt hier rote Zonen, in denen man das Fenster nicht aufmachen darf, in denen man keine Rucksäcke tragen darf und was weiß ich was. Sind solche Vorgehensweisen seitens der Politik angemessen?
Also wenn man den Papst schon einlädt, dann muss man ihn natürlich auch schützen. Und insofern kann ich verstehen, dass bei einer so wichtigen Persönlichkeit im religiösen Bereich auch hohe Schutzmaßnahmen getroffen werden. Aber das zeigt eben, dass hier zwei Dinge miteinander verwechselt werden. Es ist einerseits der Besuch des Leiters einer Glaubensgemeinschaft. Das ist nicht zu beanstanden. Insofern muss er geschützt werden. Aber darüber hinaus ist das alles ein Aufwand, der natürlich überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Auch in finanzieller Hinsicht nicht, auch wenn ich das finanzielle Argument nicht übertreiben will. Aber man muss ja immerhin noch sehen, die katholische Kirche erhält immense Zuwendungen seitens des Staates, Staatsleistungen insbesondere, für die es eigentlich gar keine Berechtigung mehr gibt. Warum dann der Staat noch zusätzlich in solchen Fällen den Sicherheitsaufwand bezahlen muss, mir erschließt sich das nicht.
Danke. Johann Albrecht Haupt von der Humanistischen Union. Kann man Ihren Appell irgendwo nachlesen? Steht er im Internet auch?
Er steht im Internet unter humanistischeunion.de und da kann man auch andere interessante Fragen zum Verhältnis von Staat und Kirche sich mal anschauen.
Streubomben verteilen kleine Bomben, sogenannte Submunitionen, über weite Flächen und hinterlassen zahlreiche Blindgänger, die wie Landminen wirken. Etwa 100.000 Opfer hat solche Streumunition bis heute gefordert. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird diese Art der Waffe eingesetzt. Ganze Gebiete in Kriegsregionen wurden mit den Waffen vermint. Die enorme Bedrohung der Zivilbevölkerung führte dann also dazu, dass neben der Ächtung von Menschenrechtsorganisationen auch Regierungen verschiedener Länder ein Verbot gegen Streubomben durchsetzten. Letztes Wochenende war die zweite Konferenz der Vertragsstaaten des Oslo-Vertrags über ein Verbot von Streubomben. Radio Korax sprach mit Dr. Eva-Maria Fischer von Handicap International.
Wie Sie schon gerade gesagt haben, es ging um eine Ächtung von Streumunition, nachdem nicht nur Menschenrechts- und Hilfsorganisationen und viele Menschen auf der Welt, sondern eben auch die verantwortlichen Politiker vieler Staaten erkannt haben, dass es eine Waffe ist, die so nicht mehr zum Einsatz kommen darf, weil sie einfach lange über Kriege hinaus die Zivilbevölkerung stark bedroht. Das sind mittlerweile 110 Staaten, die diesen Vertrag unterzeichnet haben. Davon haben 63 schon ratifiziert. Das heißt, sie haben den Vertrag in eigene Gesetze umgeschrieben. Das heißt, er ist für sie auch auf nationaler Ebene gültig.
Vielleicht können wir kurz sagen, also die geächtet heißt, dass sie nicht mehr gelagert werden in dem Land und dass sie auch nicht mehr zum Einsatz kommen.
Sie dürfen nicht gelagert werden, sie dürfen nicht produziert werden, sie dürfen nicht eingesetzt und es darf nicht mit ihnen gehandelt werden.
Mhm. Welche Länder sind denn da so aus unserem, sage ich mal, europäischen Umfeld dabei bei diesem Osloer Vertrag?
Na, aus Europa sind fast alle Länder, also auf jeden Fall auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich. Das sind drei Staaten, die da besonders wichtig waren, weil sie eben so wie Deutschland sehr viele Streumunition produziert und gelagert haben oder so wie Großbritannien und Frankreich, aber auch zum Beispiel Niederlande schon eingesetzt haben. Das heißt, es sind wichtige Staaten, fast alle Europäer, es sind fast alle NATO-Staaten. Es ist aber, und das muss man immer gleich dazu sagen, es ist wieder mal nicht die USA, dabei. Und es sind auch nicht einschlägige Verdächtige wie China, Russland oder im Fall von Streumunition auch Pakistan, Indien, Israel. Das sind auch sehr wichtige Produktionsstaaten, sind auch nicht dabei.
Die zweite Konferenz, also letztes Wochenende, endete mit einer einstimmigen Verabschiedung der Erklärung von Beirut. Können Sie die Inhalte dieser Erklärung vielleicht beschreiben?
Nur im Detail geht es einfach darum, den Vertrag, der ja vor 2 Jahren festgeschrieben wurde und der Sommer letzten Jahres in Kraft trat, dessen Umsetzung jährlich zu besprechen. In dem Vertrag sind ja besagte Verbote drin, es sind aber auch Gebote drin, nämlich das zum Beispiel, dass die betroffenen Länder von Blindgängern geräumt werden sollen, dass natürlich sämtliche Lagerbestände auch in Ländern wie Deutschland vernichtet werden sollen und dass die betroffenen Länder auch bei dieser Räumung unterstützt werden müssen und vor allem die Menschen, die betroffen sind, also die vielen Opfer, die die Waffe schon gefunden hat, dass die nachhaltig unterstützt werden. Um solche Umsetzungen geht es und da wurde auch in Beirut jetzt wieder ganz konkret besprochen, wie wird es umgesetzt, wie weit sind die einzelnen Staaten. Ich kann natürlich nicht alle Ergebnisse nennen. Was zum Beispiel sehr erfreulich ist, ist, dass viele Staaten schon sehr weit sind mit der Vernichtung ihrer Bestände, dass die meisten Staaten, unter anderem Deutschland, angekündigt haben, dass sie vor der Frist, die der Vertrag setzt, fertig sein werden mit der Vernichtung, dass es insgesamt schon etwa 25 Millionen Submunitionen aus Streubomben sind, die vernichtet wurden, seit der Vertrag zustande kam.
Sie haben es vorhin gesagt, die üblichen Verdächtigen, also die USA zum Beispiel, ist nicht mit in diesem, in diesen Vertragsstaaten. Nun waren die aber da, ne? Bei dieser Beirut-Konferenz, bei der Konferenz letztes Wochenende. Russland und die USA waren auch anwesend. Ist das als positives Zeichen zu werten?
Die USA waren diesmal nicht anwesend. Ach so. Die China war anwesend, was auch durchaus als positives Zeichen zu werten ist, obwohl sie eben anwesend waren, um dann wieder zu betonen, dass sie das ganz toll finden, diesen Vertrag, dass sie ihm aber leider nicht beitreten können aus nationalem Verteidigungsinteresse. Das, was wir positiv werten an dem überhaupt Interesse, das Staaten wie China oder Russland hier zeigen, ist, dass offensichtlich durch diesen Vertrag auch auf diese Länder schon eine Auswirkung stattgefunden hat. Das heißt, die können nicht mehr, ohne sich zu erklären gegenüber anderen Staaten, einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Und das Gleiche gilt in der Regel auch für die USA. Wir haben die Erfahrung mit dem Landminenverbotsvertrag, der auch von USA nicht unterzeichnet wurde. Aber seit dieser Vertrag für die meisten NATO-Staaten gilt, haben auch die USA diese Waffen nicht mehr eingesetzt. Das heißt, es findet eine Tabuisierung statt und die gilt dann irgendwann einfach auch für die Staaten, die sich weigern, dem Vertrag faktisch beizutreten.
Vor kurzem sind ja bei einem Einsatz in Libyen wiederum Streubomben zum Einsatz gekommen. Wer trägt denn dafür die Verantwortung?
Das war die Gaddafi-Regierung, die die Waffen eingesetzt hat. Es gab übrigens noch einen anderen Einsatz im letzten Jahr, und zwar an der thailändisch-kambodschanischen Grenze, wo die thailändische Armee Streubomben eingesetzt haben. Mhm. Wobei man sagen muss, sowohl Thailand als auch Libyen haben diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Das heißt, es war für sie letztlich legal, diese Waffen einzusetzen. Mhm. Und es ist aber auch hier wieder sehr wichtig zu sehen, dass zum Beispiel Thailand hier nicht einfach die Waffen eingesetzt hat, sondern dass Thailand jetzt da war, dass die gesagt haben, sie bedauern das sehr und sie wollen möglichst bald auch diesem Vertrag beitreten.
Obwohl die Länder jetzt nicht Mitglied sind bei dem Vertrag, wie sieht es denn aus mit der Unterstützung der Opfer auch von diesen Streubombenangriffen?
Nun, die Unterstützung der Opfer, ich denke im Falle Libyens, man wird es sehen, gerade in Libyen wird es wahrscheinlich jetzt einige Anstrengungen geben, die unmittelbaren und langfristigen Kriegsopfer zu unterstützen. Da gibt es viele Länder, die im Land sind und die versuchen, da Unterstützung zu leisten. Also zum Beispiel unsere Organisation ist im Moment auch schon da tätig in der Minenbedrohungsaufklärung für die Bevölkerung und wird wahrscheinlich auch in der Räumung tätig werden. Trotzdem ist es natürlich so, dass Vertragsstaaten ein Recht drauf haben, unterstützt zu werden, wenn sie zum Beispiel Menschen in ihrem Land Opferhilfe zukommen lassen wollen oder eine Räumung machen. Das heißt, die rechtliche Grundlage ist dann natürlich viel besser als im Fall von Libyen.
Wo sind denn da so die betroffensten Gebiete derzeit, wo vor allem Opferunterstützung stattfinden muss?
Nun, das gibt einige Regionen, das sind weit über 30 Länder. Derzeit kann man gar nicht sagen, sondern das betroffenste Land nach wie vor ist Laos. Und da ist der Einsatz von Streumunition schon Jahrzehnte her. Das war im Südostasienkrieg, wo wirklich unzählige, also viele Millionen dieser Munitionen über Laos abgeworfen wurden von den USA damals und nach wie vor viele Millionen dieser Munition als Blindgänger im Land liegen. Da gibt es sehr, sehr viele Opfer und da ist unheimlich viel Unterstützung noch notwendig, um diese Menschen langfristig zu unterstützen. Aber es sind dann auch Länder wie Afghanistan, Irak, auch noch Südosteuropa, Kosovo, Bosnien, Serbien. Das sind alles Länder, in denen Streumunition abgeworfen wurden.
Vielleicht sagen Sie zum Abschluss nochmal, wie es jetzt vielleicht weitergeht mit dem Vertrag. Nächstes Jahr wird es dann sicherlich die nächste Sitzung geben. Wie kann man vielleicht auch in der Zwischenzeit Ihre Arbeit unterstützen?
Ja, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass man das Thema einfach irgendwo im öffentlichen Bewusstsein hält, weil natürlich lange, wenn so ein Vertrag mal da ist, dann meinen die meisten Menschen, das ist erledigt, wobei da die Arbeit eigentlich erst anfängt, weil erst wenn er wirklich umgesetzt wird und diese Waffen irgendwann mal aus der Welt sind, dann ist das Problem wirklich erledigt. Woran wir im Moment sind, ist es, dass wir in Deutschland durchsetzen wollen, dass nicht nur die unmittelbare Produktion, sondern auch Investitionen deutscher Banken und Versicherungen in Firmen, zum Beispiel amerikanische oder koreanische Firmen, die noch Streubomben produzieren, dass solche Investitionen verboten werden. Das ist in anderen Ländern schon der Fall, in Deutschland noch nicht. Und im Moment wird da im Bundestag von den Grünen eingebracht, eine Gesetzesvorlage diskutiert. Da kann man uns unterstützen. Da werden wir immer wieder aktiv mit Briefen an Banken, mit Briefen an Politiker, mit Mails. Auf unserer Kampagnenseite www.streubomben.de findet man da immer wieder aktuelle Informationen, wie man solche aktuelle Kampagnen von uns unterstützen kann.
Bereits mehrfach waren internationale Delegationen in den kurdischen Gebieten in der Türkei, um dort die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu fordern. Vergangene Woche begab sich eine Gruppe von MenschenrechtlerInnen aus Deutschland, der Schweiz und El Salvador in die Bergregion bei Katak, um dort kürzlich gefundene Massengräber zu besuchen. Mehr Licht sollte damit auch in Umstände der Tötung der deutschen Aktivistin Andrea Wolf gebracht werden, die als Mitglied einer kurdischen Guerillagruppe 1998 von türkischen Soldaten ermordet wurde. Dr. Gisela Penteker war für die Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs Ärzte in sozialer Verantwortung, IPPNW, Mitglied der Delegation. Im Interview mit Radio Z berichtet sie über die Ergebnisse der Mission.
Sie waren letzte Woche in der Türkei mit einer Delegation, die sich der Aufklärung des Todes der deutschen Internationalistin Andrea Wolf widmet. Was genau war denn das Ziel dieser Reise?
Das Ziel dieser Reise war, das Grab zu besuchen, das ein Sammelgrab ist, in dem bis zu 40 Tote vermutet werden. Diese Sammelgräber sind ja in dem letzten Jahr öfter beschrieben worden und sind eigentlich der Bevölkerung natürlich schon länger bekannt. Bisher konnte man nur in der Türkei darüber überhaupt nicht reden. Und durch die Öffnung in vielen Punkten und den Wegfall vieler Tabus haben die Kurden dann angefangen, die Angehörigen dann angefangen, diese Gräber bekannt zu geben und deren Untersuchung gefordert.
Das angesprochene Massengrab, das Sie jetzt besuchen wollten, wurde vom türkischen Menschenrechtsverein IHD entdeckt und gesichert. Wie sieht denn die Arbeit des IHD aus, gerade in Bezug auf die Position der türkischen Behörden?
Also ich fahre jetzt schon seit 15 Jahren regelmäßig in die Türkei und auch in den Südosten. Und wir haben bei unserem Besuch im März diesen Jahres gesehen, was für ein wichtiges Thema das für den IHD und für die Menschen vor Ort ist. Weil es für sie zum ersten Mal die Gelegenheit gibt, offen über diese Gräber zu sprechen. Und die Forderung ist, dass diese Gräber nach internationalen Standards in Begleitung von Gerichtsmedizinern geöffnet werden und Menschenrechtlern und man die Toten oder die Überreste sichert und gerichtsmedizinisch mit DNA-Analysen untersucht, um auch den Angehörigen, die ja nichts wissen über den Verbleib, nicht sicheres Wissen über den Verbleib ihrer Vermissten, sichere Aussagen machen zu können und ihnen einen Ort zu geben, wo sie auch trauern können oder gegebenenfalls die Überreste auch zu beerdigen. Das ist für die türkische Regierung natürlich sehr schwierig, weil sie damit Kriegsverbrechen eingestehen müssen, weil es sich nicht um gefallene Freiheitskämpfer oder Terroristen handelt, sondern in der Regel um umgebrachte Kriegsgefangene oder auch Zivilbevölkerung.
Der Besuch dieses Massengrabes, in dem mutmaßlich auch Andrea Wolf begraben liegt, wurde Ihnen in letzter Minute verboten. Mit welcher Begründung ist das denn geschehen?
Also wir hatten eine feste Zusage des Gouverneurs, dass er das nicht behindern wird und der Zugang möglich sein wird. Und am Tag vorher hieß es dann, es sei von der PKK ein Polizist verschleppt worden in dieser Gegend, schon eine Woche vorher. Und deswegen seien dort jetzt Kampfhandlungen und eine Militäroperation. Und wir könnten deswegen dort nicht hin. Nach den Aussagen des IHD, der sich natürlich da auch auskennt, ist dieser Polizist in einer gar nicht mal direkt in dieser Region entführt worden. Und es waren keine Militäroperationen. Der Checkpoint, an dem wir festgehalten wurden, ist extra für uns, der war seit Wochen schon geschlossen, ist extra für unsere Delegation dann wieder bestückt worden. Konnte man auch sehen, dass die Soldaten hatten da ihr Marschgepäck liegen und sind wahrscheinlich dann auch gleich anschließend wieder abgezogen worden. Aber die Begründung war halt, zu unserer Sicherheit könnte man uns dort nicht reinlassen.
Sie haben bereits in einem Statement gesagt, dass es diesmal nicht dazu kam, diesen Ort besuchen zu können, aber dass Sie nicht nachlassen werden. Wird es eine erneute Delegation geben, die es nochmal versuchen wird?
Also wir werden jetzt sicher erstmal politisch versuchen, weiter daran zu arbeiten, dass eine ordnungsgemäße Öffnung dieses Grabes zugesagt wird. Parallel dazu ist nochmal eine Anklage bei der Staatsanwaltschaft eingereicht worden in Çatak. Das ist der nächstgrößere Ort. Es hat schon mal eine Verurteilung der Türkei gegeben in diesem Fall vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof 2010, weil die Türkei sich nicht ausreichend um Aufklärung bemüht hat. Und der Staatsanwalt hat jetzt diese Anklage nochmal bekommen. Also wir hoffen eigentlich, dass man auf diesem Wege im Vorwege dann eine juristische Klärung auch herbeiführen kann und dann auch eine bessere Möglichkeit hat, dort zum Grab direkt zu kommen. Aber wir werden das sicher, oder der Freundeskreis von Andrea Wolf, die werden das sicher probieren weiter.
Sie fordern aber nicht nur von den türkischen, sondern auch von den deutschen Behörden, dass sie den Tod von Andrea Wolf ernst nehmen und weiter an der Aufklärung arbeiten. Nun ist ja nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die Türkei eigentlich deutlich geworden, dass ein europäisches Interesse daran besteht, das aufzuarbeiten. Warum wird das in Deutschland weiter blockiert?
Also wir machen ja leider die Erfahrung, dass die türkische Politik in dieser Richtung von Deutschland immer unterstützt wird und man mit dem Verweis auf Nichteinmischung in die innertürkischen Angelegenheiten sich aus allen unangenehmen Fragen raushält. Das ist hier auch so, aber bei Andrea Wolf handelt es sich um eine Deutsche, die dort unter Bedingungen zu Tode gekommen ist, die mit irgendwelchen internationalen Konventionen nicht vereinbar ist. Also die der Freundeskreis Kriegsverbrechen nennt, und ich denke, das ist es auch. Da kann sie sich eigentlich nicht raushalten. Und wir würden uns eben wünschen, dass in der Frage der Aufarbeitung dieser Geschehnisse in den 90er Jahren wirklich auch Druck gemacht wird. Es kann keine friedliche Lösung geben, das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte, wenn nicht die Dinge irgendwo auch beim Namen genannt und aufgearbeitet werden. Sicher auch die Dinge, die in der Guerilla passieren. Das ist ja nicht nur einseitig, aber es muss eben den Willen geben, Aufklärung zu betreiben und Versöhnungsarbeit zu machen. Und da passiert eigentlich überhaupt nichts. Und die Angst, die der IHD zum Beispiel hat, ist, und auch die Erfahrung, die sie gemacht haben, ist, dass diese Gräber dann mit untauglichen Mitteln geöffnet werden und dann hinterher behauptet wird, da waren irgendwie Tierknochen drin oder sonst überhaupt gar nichts. Und das ist natürlich eine erneute Kränkung und eine erneute, ja, das ist fast so schlimm wie das ursprüngliche Verbrechen, was dahinter steht. Und ich denke, wenn die Bundesregierung wirklich an einer friedlichen Lösung Interesse hätte, was sie ja eigentlich muss, dann müsste sie da in dieser Richtung versuchen, auf die türkische Regierung einzuwirken.
No more body chocolate. Nein, das ist kein Werbeslogan für eine neue Abmagerungskur. Keine blutige Schokolade mehr ist der Slogan der neuen Kampagne gegen Kinder- und Zwangsarbeit in der Kakaoproduktion. Vor ein paar Tagen hat ein internationaler Zusammenschluss verschiedene Nichtregierungsorganisationen die 10 Campaign lanciert. Ziel ist, die Kakaoproduktion endlich in die Pflicht zu nehmen, nachdem 10 Jahre lang fast gar nichts passiert ist. Wilma Rall, Radio Rabe, berichtet.
Vor 10 Jahren nämlich haben zahlreiche marktführende Kakaoproduzenten das sogenannte Harking-Engel-Protokoll unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich, dem Problem der Zwangs- und Kinderarbeit Herr zu werden, so Florina Doppler, Leiterin des Fachbereichs Konsum bei der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern.
Der erste Punkt des Protokolls heißt eigentlich, dass die Industrie erstmals überhaupt das Problem anerkennen muss. Früher war es eigentlich so, dass die Schokoladeindustrie die Anschuldigungen, dass es Kinderarbeit gibt in der Kakaoproduktion, haben sie ignoriert. Mit der Zeit haben sie zwar angehört, aber gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Darum ist ein erster Punkt dieses Harking-Engel-Protokolls, dass die Industrie das Problem anerkennt und dass sie genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, um dieses Problem auch zu bekämpfen.
Die Unternehmen sollten Methoden erarbeiten, um die Arbeitsbedingungen in der Kakaoproduktion zu untersuchen. Sie sollten die schlimmsten Formen der Kinderarbeit beseitigen und mit Projekten vor Ort die Schulbildung und das Wohlergehen der Kinder verbessern. Und nicht zuletzt sollten sie einen industrieweiten Standard entwickeln, um Schokolade zu zertifizieren, die ohne Kinderarbeit produziert wurde. Von all diesen angekündigten Maßnahmen aber sei bisher noch fast nichts umgesetzt worden, so Florina Doppler.
Die Tulane University aus den USA hat den ganzen Prozess der Umsetzung begleitet im Auftrag der US-Regierung. Und sie sind in ihrem Bericht zum Schluss gekommen, dass es zwar gewisse Fortschritte gibt, zum Beispiel hat die Schokoladeindustrie eben zugegeben, dass da Handlungsbedarf besteht. Es sind aber bei weitem nicht genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt worden, um das Problem auch tatsächlich zu bekämpfen. Und wie der Bericht der Universität auch zeigt, ist Kinderarbeit und schlimmste Formen von Kinderarbeit immer noch ein sehr weit verbreitetes Phänomen in Ghana und der Elfenbeinküste. Das heißt, die Maßnahmen, die implementiert wurden, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Deshalb haben verschiedene Nichtregierungsorganisationen nun die 10th Campaign gestartet, zum 10. Jahrestag des Harking-Engel-Protokolls. Ihre Kampagne richtet sich aber nicht in erster Linie an die Kakaoproduzenten, sondern an die Regierungen der kakaoimportierenden Länder.
Weil die 10 Jahre seit der Unterzeichnung des Harking-Engel-Protokolls gezeigt haben, dass mit freiwilligen Maßnahmen die Ziele nicht erreicht werden. Das heißt, wir fordern die Regierungen auf, nun eben die nötigen Schritte zu unternehmen und die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Dass wirklich das gesetzlich festgeschrieben wird, dass die Firmen ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Kinderarbeit offenlegen müssen, jährlich, und dass sie auch ihre Lieferketten unabhängig prüfen lassen müssen. Es wäre da auch vorstellbar, dass es eine internationale Instanz gibt, die das für die ganze Branche unabhängig überwacht.
Unter den Unterzeichnerstaaten des Protokolls sind viele US-amerikanische Firmen, aber auch Barry Callebaut, der größte Schokoladenproduzent der Welt mit Sitz in der Schweiz, und der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé.
Nestlé hat eigene Ansätze, Zertifizierungsinitiativen gestartet, wie das auch andere Schokoladenfirmen getan haben. Sie haben zum Beispiel diesen Cocoa-Plan initiiert. Dieser ist ausgerichtet darauf, dass die Kakaoherstellung unter guten landwirtschaftlichen Praxis hergestellt wird. Er ist nicht spezifisch darauf ausgerichtet, die Kinderarbeit zu verhindern.
Nestlé habe zwar einzelne Programme, in den Augen der Nichtregierungsorganisationen seien diese aber ungenügend, so Florina Doppler. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé selber wollte aufgrund eines Feiertags im Kanton Waadt gestern keine Stellung nehmen.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Vielen Dank für euer Interesse. Bis morgen zu einer neuen Ausgabe von ZIP FM.